Am vergangenen Wochenende fand in Berlin eine Konferenz statt, in der Volksbühne. Die Veranstaltung war sehr gut besucht. Es ist die Rede von 500 Teilnehmern, Teilnehmerinnen. Zur Auseinandersetzung mit den aktuellen Verfolgungswellen, Hausdurchsuchungswellen, Verhaftungen im Kontext eines Paragraph 129a, der dafür Sorge trägt, dass Leute den Konstruktionen, so ist inzwischen zweifelsfrei erwiesen, zu Last gelegt werden, mal soeben von der Bundesanwaltschaft oder dem Bundesrichter dann zur terroristischen Vereinigung erklärt werden können. Letzteres muss insofern relativiert werden, als dass in dieser Woche der Bundesgerichtshof eine Grundsatzentscheidung zumindest beginnt zu fällen, also die Verhandlungen darüber beginnen am 5. Oktober, weil sich möglicherweise doch ernsthaftere Zweifel, besonders im Zusammenhang der letzten Festnahmewelle, herausgestellt haben. Wir sind ganz gespannt, was dabei dann herauskommen wird. Diese Konferenz, also am vergangenen Wochenende in Berlin, sollte unter anderem zur politischen Einordnung der aktuellen Durchsuchungs- und Verfolgungswellen dienen. Es gab mehrere Referate von insbesondere Anwälten und Anwältinnen. Drei dieser Referate haben wir gestern im Nachmittagsmagazin gesendet. Eins davon von Christina Klemm, der Anwältin von André Holm, der ja in der vergangenen Woche hier in Hamburg zu Gast war, haben wir gekürzt gesendet, da die Fakten, die im ersten Teil enthalten waren, bereits mehrfach in Sendungen, unter anderem in einem FSK-Interview mit Christina Klemm, umfangreich dargestellt worden sind. Gestern nicht gesendet, und das nicht nur aus Zeitgründen, sondern auch aus inhaltlichen Gründen, haben wir das Referat von Dr. Fritz Sturim. Das wollen wir an dieser Stelle nachholen und dieses Referat dann jeweils kommentieren und dazu unterbrechen. Bemerkenswert, dass dieses Referat offenbar dasjenige gewesen ist, was zu einer politischen Einordnung der 129a-Verfolgungen kommen sollte. Und Hörerinnen und Hörer von FSK werden verstehen, dass so manches, was dort geäußert worden ist, so nicht stehen bleiben sollte. Wir beginnen mit der Dokumentation dieses Vortrags. Insgesamt übrigens ist dieser Vortrag 23 Minuten lang und wird natürlich durch entsprechende Kommentierung noch etwas ausführlicher.
Ja, ich will zu folgenden Punkten etwas sagen. Einmal zu dem Verfahren, an dem ich selbst beteiligt bin. Dann etwas sagen zum Ausmaß der Überwachung und die Auswirkung der politischen Verfolgung auf das private, soziale, berufliche Umfeld. Ich will versuchen, eine politische Einordnung zu geben. Das ist natürlich nicht in meinem Kopf gewachsen, sondern wir führen ja sehr intensiv in verschiedenen Kreisen, Gruppen, Städten die Diskussion darum, und das ist vielleicht ein erstes Ergebnis. Und ich möchte versuchen, ganz am Ende einige zukunftsweisende Dinge noch hier anzufügen. Zum Verfahren selbst, schon im Vorfeld des G8-Gipfels in Heiligendamm, das wisst ihr ja, kam es zu einem der größten Repressionsschläge der letzten Jahre. Am 9. Mai starten Bundesanwaltschaft, Bundeskriminalamt in Hamburg, in Berlin, in Bremen, in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen und in Brandenburg eine Durchsuchungswelle. Da wurden dann 40 Wohnungen und Projekte untersucht und begründeten dies mit dem Vorwurf der Bildung einer terroristischen Vereinigung zur Verhinderung des G8-Gipfels unter wechselnden Gruppennamen. Da waren 18 Personen betroffen, und sowie Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, militante Gruppe, da waren 3 Personen betroffen. Und dann gibt es noch einige Zeuginnen, das sind Menschen, die nicht unmittelbar Betroffene von diesem Verfahren sind, aber bei denen auch Hausdurchsuchungen und Observationen stattgefunden haben, die aber, weil sie nicht unmittelbar betroffen sind, formal als Zeuginnen für dieses Verfahren befragt werden können. Bisher ist das an keiner Stelle gelungen. Und die besondere Bedeutung des Verfahrens begründet die Bundesanwaltschaft wie folgt, ich zitiere, Sie stehen im Verdacht, eine terroristische Vereinigung gegründet zu haben oder Mitglied einer solchen Vereinigung zu sein, deren Ziel es insbesondere ist, mit Brandanschlägen und anderen gewalttätigen Aktionen den bevorstehenden Weltwirtschaftsgipfel der G8 im Frühsommer 2007 in Heiligendamm erheblich zu stören oder zu verhindern. Diese Straftaten sind dazu bestimmt, die in der Bundesrepublik Deutschland bestehende Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung zu erschüttern und können insbesondere die internationale Position der Bundesrepublik Deutschland als verlässlicher Partner im Verbund der 8 wichtigsten Wirtschaftsnationen erheblich schädigen.
An dieser Stelle ein erster Einschub. Das dürfte sich auf die Durchsuchungsbefehle bzw. Haftbefehle beziehen, was dort gerade zitiert worden ist. Denn der veränderte Paragraph 129a legt genau dahin sein Augenmerk, nämlich die Schädigung des Staates in seinen internationalen Beziehungen. Interessant in diesem Kontext ist, dass eine politische Einordnung so einen Einstieg nimmt. Erstens das Verfahren, an dem ich beteiligt bin. Damit wird eine Subjekt-Objekt-Position eingenommen, die ich jedenfalls für fragwürdig halten würde. Ich würde immer davon ausgehen, dass dieses Verfahren mir von einer anderen Seite aufgezwungen worden ist und dass ich selber legitime Gründe habe für die politische Betätigung, der ich mich widme und für die ich Verantwortung trage. Das ist eine erste Frage, die am Beginn auftaucht, die sich verknüpft mit der Fragestellung, ob man eine politische Einordnung aus der Argumentation der Bundesanwaltschaft ableitet oder eben mit einer eigenen Positionierung an den Tag geht. Zur Erinnerung, bei dieser Konferenz hat es sich um die Konferenz gehandelt, die eine politische Einordnung für vielleicht die Linke insgesamt oder so vornehmen sollte.
Und genau vor diesem politischen Hintergrund ist dieser Angriff auch zu verstehen. Die Durchsuchungswelle am 9. Mai und das 129a-Verfahren waren ein konkreter Angriff auf die autonomen und systemoppositionellen Mobilisierungen im direkten Vorfeld von G8 in Heiligendamm.
Und hier findet es dann seine Bestätigung. So gut hatte ich das alles nicht mehr in Erinnerung. Tatsächlich wird eine direkte Überleitung aus der Argumentation der Bundesanwaltschaft in eine dann zu eigen gemachte politische Argumentation. Es habe sich bei den Hausdurchsuchungen um Anti-G8-Maßnahmen, also Maßnahmen gegen die G8-Protestbewegung, gehandelt. Das spielt eine ganz wichtige Rolle, wie wir in den vergangenen Monaten bereits mehrfach erlebt haben, in oftmals auch Verquickung mit der Einnahme einer Opferposition, die klassisch ist für Teile der Linken, eine Opfer bis hin zu einer Märtyrerposition, die auch in diesem Statement später noch aufscheint, möchte ich das bezeichnen, lässt sich das so sagen, die Argumentation der Bundesanwaltschaft für wahrgenommen, weil sie in den eigenen Motivationskontext ideal zu passen scheint. Die Positionierung, eine, oder anders gesagt, eine viel umfassendere Analyse bleibt aus. Es gibt G8 und das Ganze ist eine Maßnahme gegen den G8-Protest. Eine tiefergehende in die konkrete zeitliche politische Analyse, zeitbezogene dessen, was an internationalen und nationalen Umschwüngen stattfindet, das bleibt aus. Wir hatten uns bemüht, am Abend 9. Mai eine solche Analyse zumindest in Rudimenten schon mal vorzulegen und zu leisten. Das ist auch im Internet nachlesbar, unter anderem auf freieradios.net nachhörbar oder unter den Blogs auf der FSK-Homepage nachzulesen. Auch im aktuellen Transmitter gibt es Teile davon. Das hätte durchaus ja auch Anlass für Kenntnisnahme sein können. Wir setzen fort.
Und ASEM-Gipfel in Hamburg. Gemeint waren mit diesem Angriff tatsächlich alle Menschen, die ihren Protest im Rahmen von Aktionen praktisch werden lassen wollten. Auch hier sollte Repression einschüchtern, denunzieren, zur Entsolidarisierung und Spaltung führen. In den Ermittlungsakten gibt es keine konkreten Tatvorwürfe und darum ist es
hier nochmal eingeschoben, alle Menschen, die protestieren, werden auch gleichzeitig den Protesten ASEM und G8 zugeordnet. Für Hamburg gab es ein viel konkreteres Bedrohungsszenario, was sich auch vollständig entfaltet hat, was eben gerade aus der Schwäche der Analyse auch nur unzureichend zurückgeschlagen und abgewehrt werden konnte. Darüber ist auch hier bei FSK viel gesprochen worden. Seit Dezember 2006 sind die Zahlen bekannt von Menschen, die der zu überwachenden Szene zugeordnet sind. 550 Menschen werden als gewaltbereite Linke und Autonome identifiziert. Das geht durch die Presse, das geben die Staatsschutzorgane so bekannt und dementsprechend setzt dort das 129a-Verfahren an. Soweit erstmal dazu jetzt an dieser Stelle. Wir setzen das fort.
Auch gar nicht gegangen. Der ein angeblicher Tatverdacht wird folgendermaßen konstruiert. Das führe ich hier an, weil auch viele Berlinerinnen genau von diesem Konstrukt betroffen sind. 5 durchweg ältere Beschuldigte aus Hamburg und anderen Städten seien seit vielen Jahren in der autonomen Szene aktiv. Sie hätten schon während der Tagung des Internationalen Währungsfonds im September 1988, also vor 19 Jahren, in Berlin Brandanschläge mit Molotow-Cocktails und Brandsätzen mit Zeitzündern verübt. Das wird diesen Leuten einfach unterstellt. Da gab es nie irgendwelche Verfahren, Anklagen oder ähnliches. Wird aber hier so behauptet. Hierzu hätten sich die Beschuldigten in dem Buch Autonome in Bewegung bekannt. Das Buch ist hier vielleicht bekannt, ist sonst in Buchläden erhältlich. Autonome in Bewegung, indem sie ihre Kampagnenarbeit einschließlich begangener Brandanschläge mit hohen Sachschäden dargestellt und beschrieben hätten. Diesem Vorbild entsprechend hätten sie mit weiteren Beschuldigten seit geraumer Zeit eine militante Kampagne im Hinblick auf den G8-Gipfel in Heiligendamm vorbereitet. Zur Durchführung der Aktion wurden jüngere Personen rekrutiert. Also es wird nicht behauptet, dass jetzt die Leute aus den Zeiten der Anti-IWF-Kampagne die Aktion selbst durchführen, aber sie hätten das Wissen und sie haben jetzt jüngere Leute rekrutiert. Die jüngeren Beschuldigten führten angeblich die operative Umsetzung der militanten Aktionen durch. So ließ die Bundesanwaltschaft nach den Durchsuchungen selbst erklären, es sei nicht darum gegangen, Anschläge zu verhindern, sondern Informationen über Strukturen des Widerstandes gegen den G8-Gipfel zu erlangen. Zitat: Wir haben in den Busch geschossen, nun sehen wir, was und wer sich dort bewegt. So hat ein Fahnder des BKA in Spiegel Online erklärt. Doch, und das wissen wir alle, und das ist auch unser Triumph, der Schluss ist eindeutig ja bekanntlich nach hinten losgegangen.
Das sollte man vielleicht dreimal hintereinander spielen. Das ist auch unser Triumph. Der Schuss ist bekanntlich nach hinten losgegangen. Eine maßlose Selbstüberschätzung, Fehlleitung, Fehlorientierung, Ignoranz gegenüber den vielen, die durch diese Repressionsmaßnahmen schlimm leiden und gleichzeitig für dieses Spektrum politisch handlungsleitend, was in dem Ausmaß der Gefährlichkeit gar nicht dramatisch genug beschrieben werden kann.
Es hat zu massiven Mobilisieren für den Widerstand gegen den G8-Gipfel auch weltweit geführt und die unterschiedlichsten politischen Strukturen näher zusammengeführt. Vielen Menschen wurden die Augen über diese herrschenden Verhältnisse geöffnet und es
Vielen Menschen wurden die Augen über diese herrschenden Verhältnisse geöffnet. Die Mobilisierung für den G8-Gipfel habe exponentiell, und da stelle ich jetzt mal dieses Wort, zugenommen, etc., etc. Das sind Phrasen und Selbstüberschätzungen und alles andere habe ich dazu gesagt. Politisch ganz verheerend, weil genau aus dieser Position heraus die allergrößten Dummheiten und die allergrößten Fehler nicht nur jetzt, sondern in den vergangenen Jahren immer wieder auch gemacht worden sind, aus dieser fast chauvinistischen Attitüde des Besserwissens und der völligen Selbstüberschätzung. Das Fatale daran ist, dass das zum Teil ja über Jahrzehnte bekannt ist, dass es solche Tendenzen in der Linken auch immer wieder mal gibt. Das Fatale daran ist, dass in der Regel das dann immer andere auszutragen und auszubaden haben. Ich selber erinnere mich an einen Satz gesprochen am Tag nach der Polizeistürmung der Roten Flora am 1. Mai 2000, dort fiel der Satz, dieser Polizeiknüppel, der dort regiert hat, der sorgt dafür, dass eine ganz neue Generation mit politischem Bewusstsein entsteht. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Es gibt, wenn diese These auch nur irgendeinen Wahrheitsgehalt hätte, gäbe es zum jetzigen Zeitpunkt 5.000 oder 10.000 politisch aktive und zwar kontinuierlich und täglich präsente Menschen in dieser Stadt. Tatsächlich aber hat die Repression, der Polizeiknüppel, die vielen schweren auch körperlichen und seelischen Verletzungen, die darin hervorgerufen worden sind und die von solcher Art Linken offenbar nicht nur billigend in Kauf, sondern geradezu herbeigewünscht werden, die genau gegenteiligen Effekte, dass nämlich vielen Menschen der Mut gebrochen worden ist, sie an Körper und Seele so tief beschädigt worden sind, dass man sie tatsächlich in politischen Zusammenhängen bestenfalls auf Partys noch wieder sieht. Und das alleine ist Anlass dafür, eine solche linke populistische Propaganda auf das Schärfste zurückzuweisen und zu bekämpfen. Wir werden an anderer Stelle sehen, dass Redner dieser Couleur sich dann gerne selber auch als Opfer zelebrieren. An anderer Stelle noch dieses Referats.
Es wurde für viele inhaltlich klar, angeklagt sind nur wenige, aber gemeint sind wir alle.
Und hier übrigens mit diesem Satz an dieser Stelle nicht durch jemand gesprochen, der solidarisch mit von staatlicher Verfolgung Betroffenen sich äußert, sondern als jemand, der selber betroffen ist, angeklagt sind nur wenige, gemeint sind wir alle, wird ganz klar, dass dieser Gestus, dieser politische Gestus des sich Politisierens über den Polizeiknüppel eine moralische Forderung an den Rest der Linken ist, mit der Druck ausgeübt wird, wie das sehr, sehr gut bekannt ist aus den 80er Jahren beispielsweise in den sogenannten Solidaritätskomitees. Da gab es dann keine Zugehörigkeit mehr, wenn Fragen gestellt wurden daran, an das, was so diese Gruppen an Opfern verlangt haben. Dieser Stil ist im Kontext dieser 129a Verfolgung auch gar nicht unerwartet dann auch wieder auf die Tagesordnung gerückt und versteckt sich in dieser Parole, gemeint sind nur wenige, betroffen sind nur wenige, gemeint sind wir alle. Andersrum wäre ein Schuh draus geworden, wenn diejenigen, die aus juristischer, moralischer und politischer Empörung oder einfach nur aus dem Gefühl der Solidarität heraus zur politischen Solidarität sich selbst bereit finden, aus eigener, selbstbestimmter Überzeugung heraus und diesen Satz sprechen, dann könnte daraus eine politische Kraft erwachsen. So ist es nichts als Identitätspolitik, die Leute zu bestimmten Handlungen zwingen soll.
So, einige Worte zum Ausmaß
der identitäre
Beifall zum Ausmaß dazu. Der Überwachung und die Auswirkungen der politischen Verfolgung auf die private, soziale und berufliche Umfeld. Die Verfolgung ist schon auch eine große persönliche Belastung. Die Folgen für unseren Alltag sind gravierend. Zum Teil seit mehreren Jahren werden unsere Telefone abgehört. Mehreren Jahren, das heißt ein Jahrzehnt oder länger auch. Alle E-Mails überwacht, unsere gesamte Internetnutzung protokolliert, unsere Wohnungen werden beobachtet, wir selbst werden beobachtet und unser gesamter Tagesablauf registriert. Das ist aus den Protokollen zu entnehmen. Ich würde gerne daraus vorlesen, aber das würde die Zeit hier überschreiten. Einfach um, damit ihr mal kennenlernt, welches Ausmaß der Bespitzelung das angenommen hat. Wohngemeinschaften wurden angemietet, um diese mit Videokameras zu überwachen. Peilsender in PKW montiert, Wanzen in PKWs angebracht, fast in allen unseren PKWs wurden Wanzen angebracht. Politische Zusammenkünfte ausspioniert und Teilnehmerinnen erfasst bzw. fotografiert. Unsere Bewegungen anhand von Handydaten aufgezeichnet, besonders auch wenn jemand Nutzer von Bahnkarten ist und da die Punkte sammelt, das wird akribisch aufgelistet, wer wo wann sich zu welcher Zeit befunden hat. Spitzel auf uns angesetzt, ausgeforscht werden auch Lebenspartnerinnen, Freunde, Kolleginnen und Kollegen und unsere Familienangehörigen. Wer wissenschaftlich und journalistische Publikationen zu bestimmten Themen verfasst und Bibliotheken benutzt, macht sich verdächtig. Das ist hier am Anfang auch schon beschrieben worden, darauf will ich nicht eingehen. Und wer versucht, sein Recht auf Privatsphäre und Anonymität aktiv zu schützen, also zum Beispiel am Telefon keine intimen Gespräche führt, macht sich durch die Ausübung dieses Rechts ebenfalls verdächtig. Das wird auch explizit auch immer wieder in den Akten angeführt. Konspiratives Verhalten und das im Zusammenhang mit diesen Aktionen gebracht. Nach der Durchsuchung wurden DNA- und Geruchsproben genommen, um diese mit vorliegenden Spuren zu vergleichen. In Hamburg wurde in einem eigens dafür eingerichteten Zentrum Postsendungen über lange Zeit gesichtet und geöffnet für mehrere Stadtteile. In der Messstelle für Arbeits- und Umweltschutz und an der Universität Bremen, an denen ich tätig bin, wurden Arbeitsmaterialien beschlagnahmt in einem Ausmaß, dass zum Beispiel die Messstelle bisher so gut wie arbeitsunfähig ist. Alle Datenträger sind beschlagnahmt worden und sind immer noch beschlagnahmt seit 9. Mai. In der Universität wurden Seminarlisten, Seminararbeiten, Prüfungsarbeiten und so weiter beschlagnahmt und sind immer noch beschlagnahmt. Allein der Aktenbestand für die Ermittlungen, der zu den Razzien am 9. Mai führten, beläuft etwa auf 80.000 Seiten. K200 Ordner heißt das, 34 Ordner sind uns zurzeit zugestellt worden. Ihr könnt euch eine Vorstellung machen, wie viele Menschen über Jahre beschäftigt sind, um dieses Material zu sichten und zu sortieren und einzuordnen. Der größte Teil der Akten ist dem Bundeskriminalamt vom Verfassungsschutz zur Verfügung gestellt worden. Hier wird also eine sehr enge Zusammenarbeit von Geheimdienst und Polizei sichtbar. Das ist ein ganz besonderes Problem, da gibt es keine Grenzen mehr. Das ist ja nach dem Faschismus gerade getrennt worden, die Arbeit von Geheimdienst und Polizei, aus sehr begründeten Gründen. Und da dieser Trennung ist inzwischen vollkommen aufgehoben worden. Also der größte Teil der Akten stammt vom Verfassungsschutz. Dass das BKA unmittelbar mit Sozialamt, Arbeitsamt, Finanzamt, Verkehrsamt, Katasteramt, Ordnungsamt, Bauamt, Versicherungen, Ausländerbehörde und Banken zusammenarbeitet, wird sichtbar. Die Ermittlungsbefugnisse des 129a entsprechen denen bei Verfahren gegen organisierte Kriminalität, also wie Geldwäsche oder Mafia. Das heißt, es gibt keinen Datenschutz, kein Bankgeheimnis, auch nicht für Verwandte, Freundinnen, Mitbewohnerinnen und so weiter. Und diese erfahren aber im Allgemeinen nie, dass sie observiert worden sind, dass sie in solchen Akten auftauchen und so weiter. Gut. Versuch einer politischen Einschätzung. Es gibt keine einfache Antwort auf diesen politischen Angriff. Ich will versuchen, verschiedene Aspekte darzustellen, so wie wir sie bisher diskutiert haben. Alle 329a-Verfahren sind Ausdruck der aktuellen politischen Situation, die von Diskursen über den Begriff Sicherheit geprägt ist. Die Politik staatlicher Überwachung, das Sammeln und Speichern aller Daten von Menschen und das Vorantreiben von Repression sind Ausdruck einer Veränderung des staatlichen und gesellschaftlichen Systems im Rahmen der neoliberalen Umgestaltung und kapitalistischen Globalisierung der Welt. Hier will ich zuerst einige allgemeine Hintergrund beschreiben, ganz kurz einige theoretische Sätze, mit denen ich euch plagen will. Neoliberalismus und kapitalistische Globalisierung bezeichnen eine kapitalistische Offensive, die alle Lebensbereiche, selbst den menschlichen Körper, zunehmend privatisiert, kommerzialisiert und die ganze Welt zu einem einzigen Markt und das unter der Dominanz der mächtigen Industrienationen, der transnationalen Konzerne machen will. Im Rahmen des Profit- und Wachstumsparadigma des Kapitals ist die Steigerung der Produktivität und die Erschließung neuer Märkte inhärent, also unmittelbar gekoppelt und nicht zu trennen, mit dem Abbau sozialer Errungenschaften, Massenarbeitslosigkeit, Vernichtung natürlicher Lebensgrundlagen, Ausschluss immer größerer Teil der Menschen von den ökonomischen und sozialen Lebensvoraussetzungen und mit dem Abbau von Demokratie.
Hier werden Gesetzmäßigkeiten behauptet, unter dem Leitmotto, theoretische Sätze müssten eine Plage sein, werden soziale Gesetzmäßigkeiten behauptet, die Fragen von sozialen Auseinandersetzungen sind. Ob die Globalisierung so sich durchsetzt, wie das hier beschrieben worden ist, ist eine Frage der politischen Kräfteverhältnisse. Und die Frage der politischen Kräfteverhältnisse ist eine Frage auch der theoretischen Stärke und der theoretischen Durchdringung der Materie, das nur am Rande.
Der Staat baut seine Funktion immer stärker marktkonform um. Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik, Kulturpolitik, Bildungspolitik, Gesundheitspolitik und so weiter werden zusehends ausschließlich der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt untergeordnet. Das erleben wir ja zurzeit.
Da fragt sich, was denn sonst? Es ist real existierender Kapitalismus und real existierender Kapitalismus hat 1990 seine äußeren Grenzen verloren. Also wird er sich seinem Wesen nach gebärden und fortentwickeln. Und alles andere, das nochmal hinterhergeschoben, alles andere ist eine Frage der Kräfteverhältnisse in sozialen Auseinandersetzungen.
Die meisten von uns am eigenen Leibe. Im sozialen Bereich hat diese Entwicklung auch zur verstärkten Normierung, Kategorisierung bis zur Selektion von als überflüssig betrachteten Menschen. Menschen, die über Arbeitskraft minderer Güte, Zitat, verfügen, geführt. Und so ist die Diskussion um Lebenswert, um Lebensunwert, neue Eugenik, neue Euthanasie wieder gesellschaftsfähig geworden.
Ob die Diskussion wieder gesellschaftsfähig geworden ist oder ob sie das immer war, das sei hier dahingestellt. Die Behauptung, dass sich diese Prozesse, die gerade eben beschrieben werden, quasi automatisch, also unabhängig vom Willen Einzelner durchsetzen, so wie sie hier eben formuliert worden ist, wird am Ende dieses Beitrags, deswegen weise ich an dieser Stelle darauf hin, ganz merkwürdig konterkariert, indem eine Ideologie des Sachzwangs festgestellt wird als Ideologie, gegen die sich sozusagen, nennen wir sie, individualistische Widerstandshandlungen zu richten hätte. Das ist aber ein Vorgriff, das folgt gegen Ende dieses Beitrags.
Voraussetzung für diese Entwicklung ist die Zerstörung von Kommunikation. Und mit dem Ziel der totalen Vereinzelung und Entmündigung des Menschen, die Ideologie von Zwangsläufigkeit und Unausweichlichkeit gesellschaftlicher Entwicklung und damit die Anonymisierung von Macht ersetzt den Anspruch auf politische Verantwortung. Der Begriff politische Verantwortung verschwindet immer mehr. Überwachung, Kontrolle, Steuerung sollen dieses gesellschaftliche Leben am Gebilde am Laufen halten. Da, wo sich Widerstand regt, wird versucht, ihn über Repression platt zu machen. Und genau an dieser Stelle spielt der 129a eine besondere Rolle. Der Staat überwacht, kontrolliert uns immer vollständiger, egal was wir tun, mit wem wir sprechen oder telefonieren, wohin wir uns bewegen oder fahren, mit wem wir befreundet sind, wofür wir uns interessieren, in welchen Gruppen wir engagiert sind.
Die Frage, die sich an dieser Stelle stellt, das ist der Verweis, den ich zu Beginn dieser Sendung gemacht habe. Es gibt sowas wie einen Unterton des Opfers in diesem Beitrag. Und da ist also der Staat, der überwacht, und wir sind ihm ausgeliefert. Die Frage ist aber an dieses Referat, was will dieses Referat, was will der Referent? Der Referent will eine radikale Position, radikalen Widerstand vortragen, jedenfalls seinen eigenen Worten nach zu urteilen. Dann kommt aber der Appell an dieses allgemeine, fühlige, wir werden alle überwacht, der Staat kontrolliert uns alle, etc. etc. Eine radikale Position weiß von ihrem ersten Tag an, dass der Staat keine andere Aufgabe hat, natürlich noch ein paar andere, als aber insbesondere Widerstände zu unterdrücken, genau das, was hier beschrieben wird, an Kontrolle auszuüben. Und jemand, der selber davon spricht, dass zum Teil mehr als 10 Jahre Telefone abgehört werden, der sollte wissen, sobald man als 12- oder 15-Jähriger politisch in diesem Land oder auch in der früheren DDR, also im ganzen Deutschland, in irgendeiner Weise begonnen hatte, sich politisch zu äußern oder zu artikulieren oder gar zu organisieren, war man ins Visier der Geheimdienste geraten. Und das hat sich zwischenzeitlich keineswegs geändert und ist keine Besonderheit, sondern ist, was eine, damit kann man so allgemein natürlich Protest und sonst was auslösen. Für eine linksradikale Analyse ist das überhaupt erst die allererste Voraussetzung, zur Kenntnis genommen zu haben, dass sobald irgendeine politische Tätigkeit erfolgt, die auch staatlich registriert, kontrolliert und gegebenenfalls verfolgt wird.
Vorratsspeicherung der Telekommunikation und Online-Durchsuchung von Computern stehen weiter verstärkte Sicherheits- und Überwachungsbefugnisse auf der politischen Agenda. Wer sich ständig überwacht und beobachtet fühlt, kann immer schwieriger unbefangen und für seine Rechte und eine gerechte Gesellschaft sich einsetzen. Es entsteht allmählich eine unkritische.
Ganz nebenbei, hier wird mal nebenbei die gerechte Gesellschaft gefordert. Darüber hat der später noch von dem Referenten zitierte Marx die Randglossen zur Kritik des Gotha-Programms geschrieben.
Konsumgesellschaft von Menschen, die nichts zu verbergen haben und dem Staat gegenüber zur vermeintlichen Gewährleistung totaler Sicherheit ihre Freiheitsrechte aufgeben. Und eine solche Gesellschaft wollen wir nicht. Wachenstaat, konsequenter Ausdruck dieser herrschenden politischen und ökonomischen Verhältnisse. Konsequenter Ausdruck und nicht zufällig und durch irgendwelche durchgeknallten Politiker herbeigeführt. Es genügt deshalb nicht, alleine einzelne Verschärfungen von Überwachung und Repression zu kritisieren, sondern es müssen immer auch die Verhältnisse, die diese hervorgebracht haben, in Frage gestellt werden. Und in diesem Kontext ist es zu verstehen, wenn der Staat Krieg nach außen und nach innen führt. So agiert die Bundeswehr schon lange als Angriffs- und Eroberungsarmee. Und deshalb stellt sich uns natürlich die Frage, ist die Sabotage gegen Kriegsarmee Terrorismus? Für mich ist Terrorismus. Terroristen sind für mich diejenigen, die für ihre Profite über Leichen gehen. Ist der Widerstand gegen das G8-Treffen der größten terroristischen Vereinigung dieser Welt, die verantwortlich ist für Unterdrückung, Hunger, Krieg, ist dieser Widerstand Terrorismus? Ich will daran erinnern, dass alle 5 Sekunden ein Kind an den Folgen von Hunger und Armut stirbt. Das sind etwa über 240 Kinder, während ich hier rede. Das ist kein Schicksal, das ist Mord.
Das sind die empörenden Verhältnisse, die tatsächlich anzugreifen, zu kritisieren, zu bekämpfen sind, die moralisch so verwerflich sind, wie sie hier beschrieben worden sind, aber die Moral offenbar verkleistert den politischen Blick, verkleistert die politische Analyse. G8 sind nicht die größte terroristische Vereinigung. G8 sind ein politisches Regulierungsinstrument. G8-Politiker und Politikerinnen haben eben keine Möglichkeit, unmittelbar und direkt Ereignisse, die zum Tode von Hungertode oder auch Kriegstode von Kindern führen, unmittelbar direkten persönlichen Einfluss zu nehmen. Ich hoffe, ich werde da richtig verstanden. Gleichwohl ist es auch keine automatische Struktur, die diese Verhältnisse produziert und reproduziert. Es ist das kapitalistische Verhältnis, das Wechselverhältnis, in das alle diese Strukturen eingebunden sind. Und diesem Verhältnis kommt man eben nicht bei, indem mit populistischen Losungen à la G8 sind die größte terroristische Vereinigung agiert wird, sondern diesem Verhältnis kommt man durch eine zutiefst gründliche und radikale Kritik, die dann auch praktisch wird, und zwar dort, wo soziale Kämpfe zu organisieren sind und nicht in symbolischen Auseinandersetzungen wie in der G8-Mobilisierung nahe und tritt denen dann auch wirklich und ernsthaft gegenüber. Das ist der große Unterschied. Die Symbolik oder die reale Organisierung. Und dieser Unterschied scheint unter anderem darin begründet zu sein, dass man aus identitätspolitischen Erwägungen unter anderem auch die real existierende Terrorismus-Auseinandersetzung und Diskussion, der sich eine Linke zu stellen hat, und zwar zu stellen hat, um ihrer selbst, ihrer Emanzipationsziele, dass die zum Beispiel an dieser Stelle mal wieder konsequent ausgeblendet wird, indem populistisch der Terror als Terror der Herrschenden und sonst gar nichts bezeichnet wird. Es gibt den islamistischen Terror. Es gibt den islamistischen Terror gegen Israel. Es gibt den islamistischen Terror gegen die Frauen und die soziale Emanzipation in Afghanistan. Es gibt Al-Qaida. Es gibt den anti-westlichen, antikosmopolitischen Islamismus. Es gibt diverse andere Formen von Terror und Terrorismus. Eine davon Im Übrigen haben wir, wenn den Polizeiangaben zu trauen ist, in diesem Fall hier vor ein paar Tagen in der Nähe Hamburgs erlebt als Andeutung, wo zwei deutsche Jugendliche, normale Mittelklasse-Jugendliche, als Amokläufer eine Bombe auf einem Volksfest zünden wollten. Soweit die einzigen Informationen, die es dazu gibt, sind über die Presse und dort über die Polizei erfahrbar, soweit diesen Informationen also zu vertrauen wäre. Alle diese Faktoren, die sehr viel mit subjektiven Verhältnissen unter dem gegebenen gesamten und komplexen Herrschaftsverhältnis zu tun haben, werden komplett ausgeblendet, wenn ein Terrorismusbegriff so definiert und vorgetragen wird in dieser Weise, wie das hier in diesem Fall geschehen ist. Und eine Linke, die das tut, die wird versagen.
Zu einigen speziellen hinter den Verfolgungen stehenden Kalkülen. Eins zielt auch darauf ab, ein Terrorbild in der Öffentlichkeit zu transportieren, das jede weitere Repression gegen radikale Opposition rechtfertigen und verfassungsmäßige Rechte weiter aushöhlen soll. Und die Wahrnehmungsgrenzen verschwimmen zu lassen zwischen Einsatz der Bundeswehr gegen Al-Qaida oder Taliban und G8-Widerstand. Der Einsatz von Kriegswaffen wie Spähpanzer und Tornados gegen den G8-Widerstand in Heiligen Damm bringt das deutlich auf den Punkt.
Was dabei vergessen wird, dass dieser Einsatz symbolischen Charakter getragen hat. Die G8-Proteste in ihrer Symbolik waren keineswegs darauf angelegt, eine Auseinandersetzung mit der Bundeswehr auch ins Kalkül zu ziehen und umgekehrt der Bundeswehr mit den Protesten. Sie hatten ausschließlich symbolischen Grund, sind deswegen natürlich auch nochmal ganz besonders zu kritisieren. Sie dienen der Herstellung, diese Symbolik dient der Herstellung von einer Normalität der Einsätze von Bundeswehr in inneren sozialen Auseinandersetzungen. Darum geht es und nicht um Heiligen Damm.
Ein weiteres Kalkül ist, unseren Widerstand zu spalten, indem ein Teil als legitim und sogar wichtig dargestellt wird, wie um den G8-Gipfel geschehen, und auf der anderen Seite von dem Teil, der die Spielregeln nicht einhält und das ganze System in Frage stellt, das Bild eines blutrünstigen und unpolitischen Terrormobs gekennzeichnet wird.
Das könnte stimmen, wenn nicht von vornherein klar gewesen wäre, dass es sich eben um ein Spiel mit Spielregeln gehandelt hat und dass diese Spielregeln keineswegs verletzt worden sind, sondern dieses Spiel G8 ist mit verteilten Rollen gespielt worden und deswegen jetzt beleidigte Leberwurst zu spielen, ist unredlich.
Der eine Teil von Widerstand wird eingebunden, kanalisiert und geschluckt und auf den anderen Teil wird ordentlich draufgeschlagen. Im Grunde genommen geht es aber immer nur darum, den Widerstand zu brechen. Noch ein weiteres Kalkül ist, antagonistischen Widerstand, also Widerstand, der nicht vereinbar ist mit der herrschenden Ordnung, wie ihn zum Beispiel die Brandanschläge gegen Bundeswehrfahrzeuge darstellen, radikal zu bekämpfen. Dabei geht es nicht um den Sachschaden. Das ist lächerlich. Es geht auch niemand darum. Es geht um die Idee und um die Signale, die ausgesendet werden, dass diese Aktion, dass diese Aktion vermittelt, dass die herrschenden Verhältnisse grundsätzlich und praktisch angreifbar sind und dass Menschen das auch für moralisch legitim erklären. Solche Gedanken sind mit einer Gesellschaft, in der die Ideologie des Sachzwangs die politische Verantwortung weitgehend abgelöst hat, also scheinbar niemand mehr verantwortlich für die herrschenden Verhältnisse und für politisches Handeln ist, solche Anschläge, solche Widerstandsaktionen sind mit solcher Ideologie unvereinbar und müssen bekämpft werden.
Eine zunächst fast, könnte man sagen, faszinierende Argumentation, die bei genauerer Betrachtung Abenteurertum darstellt. Es wird eben nicht rekurriert auf eine politische Strategie, sondern es wird auf individualisiertes Handeln abgehoben. Es gibt keine politische Auseinandersetzung, keine soziale Qualität sozusagen, die sich auch in einer Relevanz ausdrückt, sondern auch hier ist vor allem, das ist glaube ich auch deutlich geworden an dieser Stelle, vor allem Symbolik im Spiel, wenn es darum geht, der Anonym und der Ideologie des Sachzwangs sozusagen eine Handlung gegenüberzustellen. Was die Aufgabe der Zeit wäre, eine politische Strategie, die der Komplexität der Herrschaftsverhältnisse insgesamt was entgegenzusetzen hätte, zu entwickeln, das bleibt draußen vor. Dem stellt sich diese Auseinandersetzung nicht, und wir haben das hier in Recycling vor 3 Wochen circa oder 4 an dem kurzen Text die 90er Jahre wegarbeiten als ein zentrales Motiv dieser ganzen G8-Mobilisierung, nämlich endlich die ganzen Diskussionen zur Seite zu schieben und irgendeine, und sei es auch noch so unbestimmte Handlungsfähigkeit herzustellen, herausgearbeitet.
Zum Anlass für alle 3 Ermittlungswellen wurden solche militanten Aktionen herangezogen. Also es war nur der Anlass, aber es ging um ganz andere Dinge. Ich habe versucht, das zu beschreiben. Die Ermittlungsverfahren betrifft die gesamte Linke, nicht nur deren radikalen Teil und letztlich weit darüber hinaus die politische Landschaft in Deutschland. Wir sehen unsere Ermittlungsverfahren nur als einen Mosaikstein in einem weit größeren, höchst unerfreulichen Gesamtkunstwerk der sogenannten Sicherheitspolitik. Aber solange Menschen sich aus einer unversöhnlichen Haltung den herrschenden Verhältnissen gegenüber politisch organisieren und ihren Widerstand in verschiedene Formen praktisch machen, wird die Antwort des Staates Repression sein. Alleine schon die vage Möglichkeit von Unzufriedenheit oder gar Unruhe oder Revolte in Zeiten wachsender Vereinzelung, sozialer Ungleichheit und sozialer Unsicherheit lässt den Staat präventiv repressiv handeln. Aber Repression wird nicht vermögen, die Ablehnung der unmenschlichen globalen Verhältnisse aufzuhalten oder gar zu zerschlagen. Hoffentlich. Dafür zu sorgen, das ist unsere Aufgabe. Und dafür.
Ja, dieses hoffentlich eben. Das ist fast ein religiöses Moment. Wie an manchen Stellen man das Gefühl hat, diese Rede kommt auch ein bisschen pastoral daher. Hoffentlich, ja. Ist geradezu der verzweifelte Ausdruck dessen, dass man eben mit der Analyse nicht wirklich auf der Höhe der Zeit ist, dann eine Behauptung als wird diese Verhältnisse zerschlagen, diese Situation verändern und so weiter. Und dann wird dieses hoffentlich hinterhergeschoben, um, das werden wir gleich sehen, identitätspolitisch unterfüttert zu werden.
Werden wir jetzt auch verfolgt. Einige abschließende Bemerkungen. Wenn ich über Repressionstechniken von BKA und anderen Staatsschutzbehörden so ausführlich berichtet habe, dann nicht mit der Absicht, Angst und Horror zu verbreiten und Leute einzuschüchtern, sondern ich verstehe diesen Beitrag als Aufforderung, die Bedingungen, unter denen wir uns bewegen, genau zu studieren. Je besser wir diese Bedingungen kennen, umso sicherer werden wir uns bewegen können. Immer auch mit dem Wissen, wer sich bewegt, hinterlässt auch Spuren. Die Gewissheit aber alleine, wir sind moralisch im Recht, und daraus die Forderung zu ziehen, deshalb darf uns nichts geschehen, wird uns erfahrungsgemäß nicht vor politischer und polizeilicher Verfolgung schützen. Und auch wenn uns vielleicht manches an diesen Verfahren und aus diesen Ermittlungsakten konstruiert und lächerlich erscheinen mag, sollten wir diesen Angriff nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir haben schon ein sehr ernsthaftes Anliegen und das richtet sich gegen die bestehende Herrschaftsordnung. Und gerade das wissen auch die, die uns jetzt angreifen. Ich will einige zum Schluss zitieren aus einer Erklärung der Soli-Gruppen für die 129a-Verfolgten aus Bremen und Hamburg. Und darin heißt es: Wir sind nicht harmlos. Wir sind nicht unschuldig. Wir kämpfen gegen diese herrschenden Verhältnisse. Wir wollen ein anderes Leben. Wir wollen eine andere Welt. Es geht uns um eine Welt, in der der Mensch und nicht die ökonomische Rationalität im Mittelpunkt von Denken und Handeln steht. Und um uns in die Kontinuität der Geschichte zu stellen, mit Marx gesprochen, ich zitiere, alle Verhältnisse umwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Und in diesem Sinne, wir sind alle 129a, kein Frieden mit den herrschenden Verhältnissen, vorwärts, gemeinsam und nicht vergessen die Solidarität.
Und da war sie dann, die identitätspolitische Anrufung, die unter Umständen ja den ganz massiven Druck auf Einzelne bedeuten kann. Beispielsweise unkritisch dabei zu sein, beispielsweise unbedingt und auf jeden Fall dabei zu sein, beispielsweise gehorsam zu sein. Eine solche Linke gibt es, gab es und scheint es auch weiter zu geben. Eine anti-emanzipatorische Linke. Die Anrufung Wir sind alle 129a, um das noch einmal zu sagen, aus dem Munde von Betroffenen hat nichts als Zwangscharakter und ist etwas anderes, als wenn Menschen, die aus ihren politischen, moralischen, solidarischen Erwägungen heraus selbstbestimmt entscheiden, sich gegen diese Verhältnisse und gegen diese Kriminalisierung solidarisch zu erklären, das ist der entscheidende Unterschied. Damit für heute endet die Recycling-Sendung.